gute Erfahrung, wenn wir so durch die Gemeinden reisen. Es gibt so viele Christen, die zwar sehr beschäftigt sind, aber keine Ahnung haben, worum es wirklich geht. Und sie beschäftigen sich mit allen möglichen Themen und schwimmen so auf jeder Modewelle mit und haben mal dieses Lieblingsthema und mal jenes. Und das wechselt so alle paar Jahre. Aber du siehst erstens sehr wenig Veränderung in ihrem Leben und sehr, sehr große Verwirrung. Und sie wissen eigentlich nicht, worum es wirklich geht. Und es ist Gott so wichtig, dass du das Zentrum vor Augen hast. Und wenn du das Zentrum einmal wirklich in seiner Bedeutung gesehen hast und dich damit verbunden hast, wirst du von da an ein fokussiertes Leben führen. Und du wirst nicht mehr hin und her geworfen werden von jeder Modeströmung und von jeder Betonung und von allen möglichen Dingen, die so durch das Volk Gottes geistern, sondern du wirst fokussiert sein und du wirst ausgerichtet leben. Und du wirst wirklich neue Dinge erleben mit Gott. Und wirst Gott auf eine tiefere Art und Weise kennenlernen, in einen Prozess der Veränderung hineinkommen, der nie wieder aufhört. Das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes. Im Hebräer Kapitel 2 heißt es, wir sollen Acht haben auf das Wort. Deswegen müssen wir nun umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Das ist die Gefahr für Kinder Gottes, für Gläubige, von Neuem geboren, erfüllt vom Heiligen Geist. Da ist die Gefahr, dass sie am Ziel vorbeigleiten können. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, dass wir genau auf das hören, was wir gehört haben, auch was du diese Tage hier gehört hast, oder ich sehe etliche neue Gesichter, die aus irgendwelchen Gründen die anderen Tage nicht da waren. Tut euch etwas Gutes und hört diese Dinge auf zu denen. Nicht nur einmal. Hör sie, arbeite sie durch, nach 2-3 Monaten hör sie wieder und du hörst Dinge, die hast du vorher nicht gehört. Und vor allen Dingen dann lass uns trainieren und einen Lebensstil einüben, wo wir diese Dinge dann wirklich umsetzen. Da ist das Potenzial drin, dein Leben zu revolutionieren. Aber das kommt nicht durch das Hören, sondern durch das Anwenden dieser Botschaften. So, was ist das Wichtigste in unserem Leben? Früher ging ich von einem Ding zum anderen. Da war mal Glaube, dann war Heilung, dann war Befreiung, dann war Wohlstand, dann war Gemeindewachstum, dann war Vorfahrenschuld und Spiritual Mapping und dies und das und jenes und ein Ding nach dem anderen. Und keines von diesen Sachen hat wirklich irgendeine durchschlagende Wirkung gehabt. Keines von diesen Dingen. Wiewohl da immer ein Stückchen Wahrheit drin ist. Aber das Zentrum müssen wir ins Auge fassen. Immer hat man diesen tiefen und sehr wahren Satz gesagt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Und was ist die Hauptsache? Dass wir verstehen, was will Gott eigentlich tun in meinem Leben? Wie will er mit mir umgehen? Wie will er handeln? Was will er an mir tun? Israel damals ist nicht in ihr Erbe gekommen. Sie kamen nicht in ihre Berufung hinein. Warum? Hebräer 3, Vers 10 erklärt es uns. Sie haben die Wege Gottes nicht verstanden. Sie hatten keine Ahnung, wie Gott eigentlich mit ihnen handeln will. Und weil sie nicht wussten, wie er mit ihnen handeln will, haben sie nicht verstanden, wie sie kooperieren müssen. Wenn Gott sein Handeln anbietet, dann hat das immer etwas mit unserer Reaktion zu tun. Wir müssen darauf reagieren. Wir müssen kooperieren mit Gott. Gott kann nicht alleine einfach so über dein Leben kommen und dich verändern. Und eines Morgens wachst du auf und du warst immer ein ungeduldiger, zorniger Mensch und plötzlich wunderst du dich über dich selber und sagst, wo kommt diese Gelassenheit, wo kommt diese Sanftmut her? Gestern war ich noch ganz anders, aber jetzt ist ein Wunder passiert. Diesen Tag, auf den viele hoffen, wird es nie geben. Den wird es niemals geben. Niemals. Aber es gibt ein Angebot Gottes und das ist das Zentrum der Erlösung. Und wenn wir das Zentrum der Erlösung verstanden haben und uns dort eingeklinkt haben und da jetzt uns hineinbewegen und sagen, das ist es. Und wir tun das ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, immer weiter. Dann werden wir sehen, wie wir in tiefere Dimensionen mit Gott kommen, wie Gott Raum gewinnt in unserem Leben, wie er uns verändert und wie wir ein Segen sein können für andere. Und darum geht es. So, ich möchte jetzt mit euch durch drei Schriftstellen gehen, die das Zentrum der Erlösung beschreiben. Das ist das Allerwichtigste. Und das, was für Gott das Allerwichtigste ist, musst du verstehen und schätzen und dann begehren und sagen, Gott, hier bin ich, ich erlaube dir jetzt und ich begehre jetzt, dass du das, was dir das Wichtigste ist, auch in meinem Leben wirkst. So drei Schriftstellen, drei alttestamentliche Schriftstellen, die das Wesen, das Zentrum des neuen Bundes beschreiben. Es gibt einen alten Bund und es gibt einen neuen Bund. Und der neue Bund ist besser als der alte. Und als Kinder Gottes sind wir Teilhabe des neuen Bundes. Aber wenn wir das Wesen des neuen Bundes nicht verstehen, dann können wir mit der Mentalität des alten Bundes die Schriften des Neuen Testamentes leben. Und wir leben immer noch in Knechtschaft. Wir leben immer noch in Gebundenheit. Und wir leben immer noch weit weg von Gott. Und wir sind unter alle möglichen Anklage und alle möglichen Versuche und Frustrationen, dass unsere Versuche nicht geklappt haben. So, ich beginne mit Hesekiel 36 und ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Danach gehen wir zu Jeremia 32 und dann gehen wir zu Jeremia 31. Hier in Hesekiel 36, und ich sage es jetzt schon mal, stört euch nicht bei den beiden ersten Schriftstellen, die ich lese, sieht es so aus, als wenn sich das nur auf Israel bezieht, und dann bei der dritten Schriftstelle wirst du sehen, alle drei Schriftstellen sind das Gnadenangebot des neuen Bundes und sind auch für uns, aber auch nachher dann für Israel. Hesekiel 36 und ich lese mal ab Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Hast du gehört, was Gott versprochen hat, was er tun will? Er reinigt, er erneuert dich, er gibt ein neues Herz, er gibt ein fleischernes Herz, er gibt ein Herz, das sogar willig wird zu gehorchen. Gott wirkt in uns ein Werk. Und wenn wir ihm erlauben und wenn wir ihm glauben und wenn wir das begehren, dass er dieses Werk tut, dann geschieht das größte Wunder, das es auf diesem Planeten gibt. Dass ein Mensch von Herzen willig wird, Gott zu dienen. Nicht gezwungen, nicht als Gesetz, als harte Forderung, naja, ich muss ja, sonst gibt es irgendwelche negativen Konsequenzen, sondern weil sein ganzes Herz das will und das begehrt und mit ihm übereinstimmt und nichts anderes will, als ihm zu gefallen. Das ist das Zentrum der Erlösung, ein neues Herz, nicht 1000 Details, sondern ein neues Herz. Und in diesem neuen Herz ist alles enthalten, worum es geht in deinem Leben. Gott bewirkt, dass du fähig wirst, ihn zu erkennen, ihn zu erleben, ihn zu genießen. Das fleischerne Herz ist ansprechbar, prägbar, nahbar. Es kann etwas erleben. Es ist nicht kalt, es ist nicht hart, es ist nicht aus Stein, sondern es ist empfindsam. Und es kann die Nähe Gottes, die Schönheit Gottes, die Liebe Gottes, die Zärtlichkeit Gottes erleben und genießen. Das ist das neue Herz. Gottes Sehnsucht ist, dass wir bei ihm sind, wie wir das vorhin schon eben in der Anbetungszeit gehört haben. Und dass wir ihn erleben. Und der christliche Lebensstil wird sich nur in dem Maße wirklich realisieren, wie wir Gott kennen und wie wir in seiner Nähe sind und wie wir von ihm geprägt und gefüllt werden. Das ist das Zentrum der Erlösung. Nicht irgendwelche anderen Dinge, sondern ein neues Herz, das imstande ist, endlich Gott zu begegnen. gerne in seine Nähe zu kommen und dort etwas zu empfangen, dort etwas zu sehen, etwas zu erleben, von ihm geprägt zu werden, von ihm beschenkt zu werden und dadurch verändert zu werden. So viele Menschen versuchen in eigener Kraft, sich zu ändern. Wann werden wir begreifen, das ist sinnlos, es ist absolut hoffnungslos, wir können uns nicht verändern. Wir können nicht unseren Charakter verändern, wir können nichts tun. Aber wir können zu dem gehen, der gesagt hat, ich will es tun. Ich will es dir schenken. Ich will es dir geben. Der größte Segen des neuen Bundes ist ein Herz, das Gott gehorchen will. Nicht muss, nicht soll, sondern will. Das ist der größte Segen und das bietet Gott an. Das ist ein Geschenk, das gibt er dir. Das musst du dir nicht verdienen, das musst du dir nicht erarbeiten. Du musst es nur hören, du musst es nur glauben. Und dann musst du wissen, wie du dieses Geschenk in Empfang nimmst. Lass uns weitere Schriftstellen anschauen, die das ein bisschen noch anders ergänzen und beleuchten. Wir gehen zu Jeremia, Kapitel 32. Und hier redet der Prophet von derselben Sache, von dem neuen Bund und von dem Zentrum des neuen Bundes. Jeremia 32, Vers 40. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Oh, diesen letzten Teil liebe ich so sehr. Der Gott, dem ich diene, dem macht es Freude, mich zu beschenken. Dem macht es Freude, mir Gutes zu tun. Und es ist so wichtig, dass wir Gott so sehen. Viele müssen sagen, ja, ich wünsche, es würde ihm mal Freude machen, mir Gutes zu tun. Aber es scheint ihm wohl keine Freude zu machen, weil er das einfach so wenig tut. Alles, was wir von Gott bekommen wir durch Glauben. Wenn du ein falsches Gottesbild hast, wenn du einen geizigen Gott siehst, der nur das Nötigste dir gibt, Brot und Wasser, der nur immer fordert, aber keine Freude hat, dich zu beschenken. Erstens, du hast kein großes Verlangen, zu diesem Gott zu rennen. Du wirst dich fernhalten von ihm. Aber wenn du einen Gott siehst, der reich ist und der freigebig ist und dem es Freude macht, dich zu beschenken, du sagst, ja, aber das tut er ja nicht. Erst musst du ihn so sehen und dann wirst du ihn so erleben. Wir begehen wieder den uralten Fehler. Wir wollen erst erleben, was wir noch nicht geglaubt haben und das wird nie funktionieren. Hören, glauben, erleben, das ist die Reihenfolge. Hören, glauben, erleben. So beklag dich nicht, dass Gott dich so wenig beschenkt und dann schiebt ihn noch ihm die Schuld in die Schuhe, sondern sagt, ich muss erstmal mein Gottesbild ändern. Ich muss einen Gott sehen, der lächelt, wenn er mich sieht. Das ist nicht einfach, wenn man auf sich selber schaut. Aber wenn wir auf die Erlösung sehen, wenn wir sehen, all unsere Schande, all unser Versagen, all das Böse und all das Negative, all unsere Schuld hat Gott auf Jesus gelegt. Warum? Damit wir endlich frei sein können vom bösen Gewissen. Frei sein können von Schuld, von Anklage, von Selbstverdammnis, von krampfhaften Bemühungen. Frei sein können, aufzuschauen zu ihm, weg von uns selber. Kreis nicht um deine Bemühungen und um dein Versagen und um deine Anstrengungen. Kreis um, wer ist Gott und was hat er getan? Was bedeutet es, dass er seinen Sohn gegeben hat? Er wollte dich haben an seinem Herzen. Er wollte, dass du bei ihm nahe bist und dass er dir Gutes tun kann und dass er dich gesund lieben kann. Das ist seine Absicht. Das ist sein Plan. Und er sagt, ich brauche nicht deine Bemühungen, ich brauche nur, dass du kommst und mir erlaubst, dass ich dein Herz ändere und dass ich etwas in dein Herz hineinlege, was da nicht drin ist, was du aber unbedingt brauchst. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Die Furcht des Herrn, ein Herz, das Gott fürchtet, ein Herz, das Ehrfurcht hat vor Gott, ein Herz, das Respekt hat vor Gott, ein Herz, das ihm gefallen möchte, das ihn nicht mehr kränken und beleidigen möchte. Das bietet er an. Das haben wir nicht. Das werden wir nie aus uns heraus hinkriegen. Aber er bietet das an. Er sagt, ich gebe dir ein solches Herz. Ich lege meine Furcht in dein Herz. Und was bewirkt die Furcht des Herrn? Hier heißt es, dass sie nicht von mir abweichen. Der Gehorsam, den Gott hervorbringen will in deinem Leben, kommt zustande durch eine andere Herzenshaltung, nicht durch deine krampfhaften Bemühungen. Vergiss deine Bemühungen. Je früher du damit aufhörst, umso besser. Kapituliere und sag, Gott, ich kann mich nicht ändern. Ich habe so viel versucht, habe mich so bemüht. Hier bin ich. Tu du, was ich mir selber nicht tun kann. Hier ist mein Herz. Gott sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott will dein Herz, damit er an deinem Herzen etwas tun kann, damit er dein Herz bearbeiten kann und verändern kann. Wir müssen ihm das glauben, wir müssen zu ihm kommen und wir müssen ihm Raum geben, dass er hier sein Werk an unserem Herzen tun kann. Gott will Furcht, Furcht Gottes, Furcht des Herrn in unser Herz hineinlegen. Und dieses wird bewirken, dass wir nicht von Gott abweichen. Wir weichen so schnell ab von Gott. Aber Furcht des Herrn wird das bewirken, dass wir nicht abweichen. Die Furcht des Herrn Sprüche 16, Vers 6, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wenn da keine Gottesfurcht ist, wir haben die Tage gesprochen über sexuelle Reinheit und wir haben über viele andere Dinge gesprochen, wenn da keine Gottesfurcht ist, wir tun alle möglichen Dinge, mit denen wir uns wehtun, mit denen wir andere verletzen und mit denen wir Gott beleidigen. Und wir merken das nicht einmal wirklich, weil wir so weit weg sind von Gott. Aber wenn wir uns Gott hingeben und uns ihm ausliefern und ihm glauben, dass er in uns etwas Neues wirken soll, dann werden wir anfangen zu verstehen, wie sein Herz ist und was er liebt und was er hasst. Und weil wir ihn lieben, werden wir diesen Wunsch bekommen. Wir wollen Gott ehren. Wir wollen ihn verherrlichen. Wir wollen ihn nicht mehr beleidigen. Die Bibel gibt ein Bild von Gott, das ist total anders, als die Religion uns das gegeben hat. Die menschliche Religion gibt ein Bild vom Allmächtigen, der ist da irgendwo dahinter der 85. Galaxie. Der hat zwar harte Gesetze hier erlassen, aber der ist nicht ein nahbarer, nicht ein zärtlicher, nicht ein gebender, nicht ein gesund liebender, umarmender Gott, sondern der hat nur Forderungen. Und am Ende dann kommt die große Abrechnung. Das ist ein Bild, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Nichts zu tun. Gott ist nicht weit weg. Gott nimmt Anteil an unserem Leben. Das bedeutet aber auch, dass es Dinge geben kann in unserem Leben, die ihm wehtun, die ihn verletzen, die ihn beleidigen, die ihn kränken. Die eine sehr unangenehme Wirkung auf ihn haben. Der Gott der Bibel oder die Dinge unseres Lebens haben eine Wirkung auf Gott. Wenn wir das nur wirklich glauben würden, dass Unreinheit und Bosheit und Zorn und Anklage und Lästerung und vieles, vieles andere, dass das nicht nur uns verletzt und die anderen verletzt, sondern dass es Gott beleidigt. Wenn wir nur das verstehen würden, wir würden sagen, Gott, hilf uns. Wir wollen dich nicht mehr kränken. Aber weil die Religion uns ein Bild von Gott verkauft hat, wo Gott so weit ist und unsere Sünde hat keine Auswirkung auf ihn, mindestens nicht im Moment. Deswegen haben wir so viel Frieden, Dinge zu tun, die verkehrt sind. Aber wenn wir Gott anfangen zu erleben, wie er wirklich ist, wir werden merken, hey, das war nicht in Ordnung, das geht nicht. Ich möchte das nicht mehr tun. Als David gesündigt hat, kommt der Prophet zu ihm und konfrontiert ihn mit seiner Schuld. Und er sagt, durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Also das heißt, die Sünde hat eine Auswirkung auf den Himmel. Das ist der Feind, die Mächte der Finsternis. Und sie nehmen das, der Teufel nimmt das und er klagt Gott an. Und er sagt, so, das ist jetzt dein David, das ist jetzt dein Gesalbter, das ist jetzt der, auf den du dein Vertrauen gesetzt hast. Ja, hast du ja tolle Leute. In Jesaja 52 sehen wir ganz Israel freiwillig, ohne Not, unterwerfen sich dem Feind, erlauben dem Feind, auf ihnen herumzutrampeln. Und sie sind im Schmutz, sind im Staub, sind in der Niederlage, sind in totaler Bedrängnis. Und das ist natürlich schlimm für sie. Aber was wir vergessen oftmals, es ist auch schlimm für Gott. Und es heißt dort, Gott selber sagt, wegen ihres Zustandes, ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Der Name Gottes wird verlästert wegen des Volkes in der Niederlage. Und so ist es auch heute. So ist es auch heute. Und der Ausweg ist, dass wir Gott kennenlernen, dass wir seine Wege verstehen, dass wir verstehen, wie er mit uns arbeiten will und was er wirklich tun will und dass wir darauf reagieren und dass wir ihm Zeit und Gelegenheit geben, dieses Werk zu tun. Furcht des Herrn legt er in unser Herz. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das ist die Furcht des Herrn. Man hasst das Böse, weil man Gott liebt, hasst man das Böse. Wir sind Nachahmer Gottes und wir werden immer mehr in Übereinstimmung mit ihm kommen. Und er liebt Gerechtigkeit. Und er hasst Gesetzlosigkeit. Das ist unser Gott. Er hasst Gesetzlosigkeit. Und wir sind seine Nachahmer, wir werden ihn kennenlernen, wir kommen seine Wege, wir übernehmen seinen Geschmack, wir übernehmen seine Werte, wir übernehmen das, was ihn motiviert und was ihn antreibt. Und das fängt an, in uns zu wohnen. Und wir werden mit ihm in Übereinstimmung kommen. Und wir werden lieben, was er liebt. Und wir werden hassen, was er hasst. Und das ist eine gewaltige Kraft, die die Gemeinde verändern wird. Weil wir entschieden vorgehen gegen die Dinge in unserem Leben, die Gott missfallen. Und dann wird Gott uns kühn machen und sehr, sehr liebevoll machen. Und wir werden in Liebe mit großer Klarheit vorgehen gegen das, was im Leben unseres Bruders und unserer Schwester ist. Das ist, was die Bibel sagt. Habt Acht aufeinander. Und so kommt die Sünde und die Unreinheit und der Stolz und die Rebellion und die Überheblichkeit, die Besserwisserei und die Faulheit und all diese Dinge, die in der Gemeinde sind, so kommen sie raus, weil wir auf einmal von Gott entzündet werden und wir können es nicht mehr ertragen, dass das Unreine in unserer Mitte bleibt. Wir können es nicht mehr ertragen. Wir sind nicht bereit, das Böse zu tolerieren, nicht in unserem Leben und aus Liebe, nicht im Leben des Bruders und des Schwesters. Und so wird die Gemeinde gereinigt werden, durch die Furcht Gottes. Es wird kommen, ihr Lieben, es wird kommen. Und es dauert nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lange. Die Verschleißerscheinungen der klassischen charismatischen Bewegung sind an allen Ecken und Enden mit Händen zu greifen. Und die Sehnsucht in vielen Herzen im Land ist da, Gott tue etwas Neues. Und was ist das Neue? Eine neue Dimension der Gegenwart Gottes, eine neue Wahrnehmung Gottes, ein neues Verändertwerden von Gott selber, eine neue Herzensübereinstimmung, nicht eine neue Lehre, sondern eine neue Erfahrung in unserem Herzen, wo wir Gott persönlich kennenlernen, nicht nur vom Hören sagen, nicht nur irgendwelche Ideen und Theorien und Lehren und Bücher über ihn, sondern wir lernen ihn kennen und wir lernen ihn schätzen und wir bekommen seinen Geschmack und wir bekommen seinen Eifer. Und mit diesem Eifer gehen wir voran und wir gehen in die Dinge Gottes hinein. Und es wird eine herrliche Sache werden, wenn der Krieg vorüber ist, wenn der Friede da ist. Das Schwert des Herrn wird durch die Gemeinde gehen. Und der Friede Gottes kommt, wenn das Schwert des Herrn sein Werk getan hat. Viele wollen Frieden ohne das Schwert. Das wird es niemals geben. Erst kommt das Schwert des Herrn. Das ist das lebendige Wort Gottes, das Sünde konfrontiert und sagt, Bruder, heute ist der Tag. Rechts oder links. Heilig oder unheilig. Gemeinde oder Welt, heute ist der Tag. Halleluja. Es wird kommen, es wird kommen. Jesus verheißt, bevor er wiederkommt, und er kommt bald, bevor er wiederkommt, wird der Geist Elias kommen. Der Geist Elias wird kommen. Was hat Elia getan? Er hat die Herzen der Söhne zu den Vätern gebracht, die Herzen der Väter zu den Söhnen. Er hat die falschen Priester konfrontiert. Er hat das Volk aufgerufen und hat gesagt, hier ist die Linie. Wer für den Herrn ist, komm rüber. Und dann war Klarheit. Als Elia sein Werk getan hat, war Klarheit. Und das religiöse Durcheinander war fertig. Halleluja. Das ist die Sehnsucht des Herrn. Das ist die Sehnsucht des Vaters. Die Gemeinde wird vom Hurengeist befreit werden. Von auf beiden Seiten hinken und Liebschaften mit der Welt. Die Gemeinde wird befreit werden. Das ist meine große Hoffnung. Deswegen gehe ich nicht unter, wenn ich all den Schlamassel sehe, wenn wir durch die Lande reisen und sind in den Gemeinden. Und wir sehen all diese Dinge, wo man nur sagen kann, ach Herr, erbarme dich. Aber wir sind nicht frustriert, wir sind nicht ermutigt, weil wir wissen, Gott wird kommen, Gott wird kommen. Und er wird sich als der Heilige erweisen. Und sein heiliger Eifer wird in uns wohnen. Und für viele ist es eine Botschaft der Erlösung. Ja, Gott, hier bin ich. Gib mir deinen heiligen Eifer. Gib mir eine Übereinstimmung mit dir. Gib mir ein Herz, das liebt, was du liebst. Und gib mir ein Herz, das hasst, was du hast. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und die Dinge, die du hast, um die machst du freiwillig einen Bogen. Da musst du nicht zittern und bangen und deine Geschwister bitten, bete für mich, dass ich der Versuchung nicht erlege. Amen. Die Dinge, die du hast, um die machst du einen großen, weiträumigen Bogen. Da bist du nicht in Unklaren. Werde ich wieder der Versuchung erliegen? Könnt ihr alle für mich beten? Hoffentlich klappt's. Sondern wir meiden die Dinge, die wir hassen. Halleluja. Das ist der Weg. Das ist, was Gott tun wird. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Jeremia 31. Eben haben wir gesehen, Gott legt seine Furcht in unser Herz. Hier in Jeremia 31 wird es etwas anders beschrieben, aber das erklärt, wie er das tut. Jeremia 31, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Eindeutig hier, der Begriff Gesetz bedeutet nicht das mosaische Gesetz, sondern hier bedeutet das Wort Gesetz der Wille Gottes, der Maßstab Gottes, die Werte Gottes, der Standard Gottes. Wir als Kinder Gottes sind nicht unter dem mosaischen Gesetz. Aber wir sind unter Verpflichtung, dass wir Gott gehorchen sollen. Die Gnade ist nicht die Erlösung von der Notwendigkeit zu gehorchen, sondern die Gnade ist die Kraft, die uns befähigt zu gehorchen. Das ist die Gnade. Und Gott legt sein Gesetz, seinen Willen, seine Absichten, seine Werte, seine Standards in unser Herz hinein. Er schreibt es auf die Tafel unseres Herzens. Das heißt, unser Herz wird eins mit dem Willen Gottes. Jetzt stell dir einmal vor, das würde wirklich passieren. Stell dir einmal vor, dein Herz würde vollständig übereinstimmen mit dem Willen Gottes. Welches Problem hättest du dann noch mit Gehorsam? Sagst du Gehorsam? Das ist mein Leben, das ist normal, das ist meine Freude. Und das ist, was Jesus hatte. Das ist meine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Davon lebe ich, dadurch werde ich stark. So halte ich mich gesund. Das ist, was Jesus gesagt hat. Den Willen des Vaters zu tun, das ist meine Speise. Nicht, oh, der Vater gibt so harte Gebote, ich muss mich heute wieder sehr anstrengen, hoffentlich schaffe ich es. Das war sein Leben. Das war für ihn natürlich, das war normal. Etwas anderes war undenkbar. Das ist, was Gott für seine Kinder hat. Das ist, was er wirken will. Er will unser Herz prägen und füllen und in Übereinstimmung bringen mit seinem Willen. Und dann wollen wir, was er will. Wir wollen gehorsam sein. Wir wollen rein leben. Wir wollen heilig leben. Wir wollen Gott wohlgefällig leben. Nicht wir müssen, wir haben ja keine andere Wahl. Wir wollen und wir können. Halleluja. Er schreibt seinen Willen, seine Ordnungen, seine Maßstäbe, seine Werte auf unser Herz. Und diese Schriftstelle hier, Jeremia 31, Vers 33, wird zweimal im Neuen Testament dann wiederholt und zitiert. Und wer seine Bibel kennt, der weiß das. Das ist in Hebräer 8, Vers 10 und dann kommt es in Kapitel 10 noch einmal vor. Und da siehst du, dass das ein Wort ist, das allen neutestamentlichen Gläubigen gehört. Das beschreibt nicht nur einen Segen für Israel, das beschreibt den neuen Bund und in dem sind wir schon. Das ist der Plan Gottes. Das ist, was Gott für uns hat. Er schreibt seinen Willen auf unser Herz. Und da ist der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Der alte Bund beinhaltete die Gebote Gottes, den Willen Gottes auf Steintafeln. Und der Hebräerbrief erklärt, was das große Manko des alten Bundes war. Die Leute blieben nicht in diesem Bund. Weil es die richtigen Gebote waren für die falschen Leute. Ihr Herz wollte etwas anderes. Da war nichts falsch mit den Geboten, da war was falsch mit ihren Herzen. Und der neue Bund ist jetzt das Wort Gottes auf dein Herz geschrieben. Und hier ist der wichtige Punkt jetzt, wie es praktisch wird. An demselben Ort, wo Gott mit seinem Finger auf die Steintafeln schrieb und die Gebote in Stein geschrieben hat, an demselben Ort geschieht dieses Wunder, dass er sein Wort auf unser Herz schreibt. Es gibt nur einen Ort. Und das ist nicht der Gottesdienst, das ist nicht die Predigt oder das Seminar oder irgendwas anderes, sondern es ist der Ort der Gegenwart Gottes, der Berg des Herrn. Wir müssen auf den Berg des Herrn kommen. Wir müssen in die Gegenwart Gottes kommen. Und dort kommen, nicht in einer frommen Pflichterfüllung, naja, wir sollen wieder unsere stille Zeit machen, sondern wir kommen mit Erwartung. Wir kommen mit Verlangen. Wir kommen mit Gewissheit. Was ist das Ziel dieser Zeit mit Gott, die wir haben jeden Tag? Das Ziel ist, wir bringen unser Herz. Wir erlauben ihm und wir warten darauf. Und wir glauben ihm, dass er dort in seiner Gegenwart sein Wort auf unser Herz schreibt. Das ist der Grund, warum niemals Christen wachsen können, geistlich wachsen können, verändert werden können und Jesus ähnlicher werden können, die nicht in einer lebendigen Verbindung mit dem Herrn sind, die nicht ein regelmäßiges, systematisches Gebetsleben haben. Jesus sagt, bleibt in mir, bleibt in mir, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das bedeutet, es ist möglich, an Jesus zu glauben und doch nicht wirklich mit ihm verbunden zu sein. Sonst hätte er ja nicht sagen müssen, bleibt in mir. Wenn ich in ihm automatisch bleibe, weil ich Kind Gottes bin, dann was soll diese Aufforderung, bleibt in mir. Und bei den Galatern siehst du es. Sie haben das Evangelium verdreht, haben sich ihr eigenes Evangelium gemacht. Und Paulus muss ihnen bescheinigen, ihr seid abgetrennt von Christus. Abgetrennt. Die waren gläubig, die waren von Neuem geboren, die waren erfüllt vom Heiligen Geist. Wenn die sterben, kommen die alle in den Himmel. Aber hier auf der Erde, im alltäglichen Leben, sind sie abgetrennt von Christus. Das heißt, das Leben, das fließt von ihm her, kommt bei ihnen nicht an. Das ist das Bild vom Weinstock und der Rebe. Das Leben, das durch den Weinstock fließt, fließt in die Rebe hinein, wenn da eine Verbindung da ist. Und der Sinn unserer regelmäßigen Zeit mit dem Herrn ist, dass wir die Gegenwart Gottes immer wieder auffrischen und dann etwas von dieser Gegenwart Gottes mit in den Alltag nehmen und dort Freiheit haben und Einsicht haben und Verständnis haben, Schritte zu gehen und uns anders zu entscheiden und andere Dinge zu tun. Dinge zu tun, die wir bisher nicht getan haben, Dinge zu lassen, die wir bisher getan haben, aber die nicht hilfreich waren. Wir brauchen diese Verbindung, wir brauchen diese Zeit mit Gott. Und ich habe niemals in all den Jahren, die ich Christ bin, Menschen gesehen, die kontinuierlich wachsen, die nicht ein regelmäßiges, systematisches Gebetsleben haben. Niemals habe ich das gesehen. Und ich erwarte nicht, das zu sehen, weil es gegen das Wort wäre. Wir brauchen diese Verbindung. Der Sinn der Zeit mit Gott ist, wir kommen vor sein Angesicht und wir bringen ihm unser Herz und wir bringen ihm unsere Erwartung. Wir kommen mit diesen Verheißungen. Hosea sagt, kehrt um zum Herrn, bringt Worte mit. Bring Worte mit in die Gegenwart Gottes. Nimm diese drei Schriftstellen und bete die nächsten 12 Monate. Und ich sage dir, in deinem Leben fangen an, Dinge zu passieren. Du denkst, du hast dich neu bekehrt. Nicht von einem Tag auf den nächsten. Aber wenn du es tust, Monat für Monat, nach ein paar Monaten schaust du zurück und du sagst, Gott ist am Arbeiten. Gott verändert mich. Gott ändert meine Einstellung. Gott ändert meinen Geschmack. Es ist so, glaub es mir. So bring Worte mit, komm in die Gegenwart Gottes, nimm dir Zeit, stell dir deinen Wecker, hab deine Zeit mit Gott jeden Morgen. Und dann kommst du und dann bringst du Worte mit und sagst, Vater, du hast versprochen, mein Herz zu verändern. Und das brauche ich so dringend. Und ich erlaube dir, es heute zu tun, hier ist mein Herz. Schreibe dein Wort auf mein Herz. Und lass dich leiten vom Heiligen Geist, wo jetzt deine Problemzonen und Baustellen sind. Und lass dir ein, zwei gute Worte schenken für Dinge, die jetzt dran sind. Etwas, was Gott jetzt tun will in dir. Der Heilige Geist wird dir solche Worte geben. 2, 3 Verheißungen, das genügt, mehr brauchst du nicht. Und dann kommst du vor Gott und dann nimmst du diese Worte und du sprichst sie zu Gott. Und du verbindest dich mit diesem Wort, sagst, das ist die Wahrheit, das ist der Wille Gottes, das ist, was ich leben will, das ist, was Gott mir geben will. Gott wird mir die Gnade geben, diese Dinge zu leben, so zu leben. Ich glaube es, ich erwarte es und hier ist mein Herz und ich stimme überein. Und wir sprechen dieses Wort und wir sagen, komm, Heiliger Geist, mach es lebendig und graviere jetzt diese Worte ein. Lerne zu warten auf Gott. Eile nicht, renne nicht durch die Bibel. Nimm 1, 2 Worte und bleib vor Gott immer wieder und sag ihm, ich brauche es und ich danke dir, dass du es mir anbietest und ich nehme es und ich empfange es und du tust es jetzt und ich danke dir so sehr dafür. Sprich diese Worte aus ins Angesicht Gottes, nicht in die Luft, nicht zu dir selber nur, sondern zu Gott und sag ihm, das ist dein heiliges Wort, das ist dein Wille. Und das Einzige, was dich bis jetzt gehindert hat, das in mir zur Erfüllung zu bringen ist, weil ich mein Herz nicht gebracht habe, aber jetzt hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz. Jetzt tu mit mir, was du versprochen hast. Und dann danke ihm und dann bete ihn an, verherrliche ihn, schweige, genieße, schau auf zu ihm, empfange die Berührung des Heiligen Geistes. Und das tust du Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und du wirst sehen, wie Gott wirkt, wie Gott dich verändert, wie Gott dir Dinge zeigt, wie Gott dich sensibel macht. Du fängst an, sündige Haltungen zu sehen, die du nie bei dir gesehen hast. Vielleicht haben andere das gesagt, dass sie da etwas bei dir sehen und du hast immer gedacht, die beurteilen mich falsch und das ist ungerecht und das ist ja ganz verkehrt und das ist Anklage und das nehme ich nicht an. Aber Gott öffnete die Augen und auf einmal siehst du diese Dinge. Und du kannst nur umkehren und dich abwenden von den Dingen, die du als Realität in deinem Herzen siehst. Wenn du Stolz und Unabhängigkeit und Überheblichkeit nicht siehst, du kannst nie darüber Buße tun. Niemals. Aber im Licht, in der Gegenwart Gottes, sehen wir. In deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 36. Vers 10. Wir sehen das Licht in deinem Licht. Wir kommen in das Licht Gottes und der Heilige Geist überführt uns, ohne uns zu verdammen, ohne uns irgendein Gefühl zu geben, wir sind jetzt schäbig und schlecht und wir müssen irgendwie weg aus der Gegenwart Gottes, sondern die Überführung des Heiligen Geistes ist immer verbunden mit Annahme, immer verbunden mit, ich helfe dir, wir kriegen das raus aus deinem Leben, glaub mir, vertrau mir. Da ist immer die Zusicherung da des Vaters, ich helfe dir. Ich hole dich da raus. Ich gewöhne dir das ab. Ich verspreche dir das. Halleluja. Gott ist ein erziehender Gott. Aber er braucht unser Herz, weil da sind unsere Werte, da sind unsere Haltungen, da sind die Dinge, die ihm nicht gefallen. Halleluja. Das ist, wie Gott sein Werk tut in uns. So bewaffne dich mit Worten. Kehr um zum Herrn. Bring Worte mit und komm jeden Morgen. Nicht, weil du es musst, sondern weil du sagst, ich will anders werden. Ich will so nicht mehr weiterleben. Ich will nicht in dieser Langeweile sein. So viele Christen sind gelangweilt von Gott. So viele Christen sind gelangweilt von ihrem Leben, weil nichts mehr passiert, weil nichts Neues ist, weil keine Ideen und Pläne und Dinge von Gott kommen. Keine Sachen, wo sie spüren, da ist jetzt Gott wirklich drin und Gott gebraucht mich. Ihr Leben ist so langweilig, es ist Routine und dann Gemeinde und Gottesdienst, das ist nur ein kleines Anhängsel zu dem normalen Leben. Das ist nicht neutestamentliches Christsein. Neutestamentliches Christsein ist, dass Jesus mit dir auf der Arbeit ist, dass Jesus mit dir an der Uni ist, dass Jesus mit dir in der Küche ist, dass Jesus mit dir auf der Straße ist und dass Gott dich gebraucht und dass du mit Gott Dinge tust, von denen du weißt, die übersteigen deine Möglichkeiten, die übersteigen deine Grenzen und du bist ein Segen. Und du wirst von Gott gebraucht und Dinge passieren durch dich zum Segen für andere. Und du weißt, das muss Gott gewesen sein. Niemals aus mir selber hätte ich so etwas tun können. Das ist Gott. Und dann weißt du, Gott ist mit mir. Gott ist in meinem Leben. Gott segnet mich. Gott beschenkt mich. Gott tut kleine, nette Aufmerksamkeiten. Gott ist wirklich da im Alltag. Das ist, wo er uns hinbringen möchte. Gelangweilt zu sein von Gott ist ein Zeichen, dass wir weit weg sind von ihm. Dass wir ihn nicht wirklich kennen. Wie Jesus sagt, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Weil sie genau das nicht tun, sie kommen nicht und sie bringen nicht ihr Herz. Sie sind vielleicht aktiv für Gott. Sie tun irgendwelche Dinge, aber sie bringen nicht ihr Herz, sie warten nicht auf ihn und sie glauben ihm nicht, dass er dieses wunderbare Werk tun möchte. Halleluja. So, damit möchte ich euch ermutigen. Nehmt diese drei Hauptstellen, Hesekiel 36, Jeremia 31, Jeremia 32. Nimm diese drei Stellen, bete das durch, denkt darüber nach und sagt, ja, das ist es, worum es geht. Wenn das nicht da ist, was nützt mir dann irgendwelche Lehre über Befreiung? Was nützt mir da irgendwelche Konzepte über Gemeindewachstum? Was nützt mir da irgendwelche Geschichten von Wohlstand? Was nützt mir das alles? Das ist alles überflüssig. Aber wenn du das hast, ist alles andere inklusive. Wenn du das hast, ein Herz, das nahe ist bei Gott, wenn du die Furcht des Herrn hast, hast du materielle Versorgung, egal was mit der Rezession wird. Das ist, was die Bibel sagt. Furcht des Herrn ist der Schlüssel, gut zu schlafen und zu wissen, der Segen Gottes ist da, egal wie die Umstände sind. Das ist ein wichtiger Segen, der Furcht des Herrn und vieles, vieles andere. Alles ist enthalten in Furcht Gottes. Ein Herz, das Gott fürchtet. Das ist, was Gott dir anbietet. Geh nicht daran vorbei, verzettel dich nicht länger in tausend wichtige Nebensächlichkeiten, sondern sag alles mal an die Seite jetzt für die nächsten Jahre. Alles an die Seite. Und jetzt das Zentrum. Und das Zentrum ist, Gott will mein Herz verändern. Und ich erlaube ihm das. Und ich glaube ihm das. Und ich renne ihm entgegen und sage, hier bin ich wieder. Mach heute Morgen weiter, wo du gestern aufgehört hast. Tu du dein Werk. Ich danke dir. Hesekiel 36 gehört mir, ein fleischernes Herz. Ich darf dich erleben, ich darf dich schmecken, ich darf dich genießen. Du wirkst in mir, du machst aus mir einen Mann, eine Frau des Gehorsams. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns Gott eine Antwort geben. Sag ihm, was du willst. Sag ihm, was deine Not ist. Sag ihm, dass du aufhören willst mit dem Schlendrian. Aufhören willst, deine stille Zeit immer auf nächste Woche zu verschieben. Und sag, Gott, ich komme dir jetzt entgegen. Und den Fleiß und die Verbindlichkeit, die ich meinem irdischen Chef gegenüber jeden Morgen aufbringe, dieselbe Verbindlichkeit und dieselbe Hingabe bringe ich jetzt dir entgegen. Du rufst mich. Du willst mich haben. Du willst mich sehen jeden Morgen. Du hast mir geboten, ich soll dein Angesicht suchen jeden Tag. Und ich höre jetzt auf mit diesen Ausreden. Ich höre auf, mich vom Fleisch diktieren zu lassen. Dieselbe Disziplin, die ich auf der Arbeit aufbringe, bringe ich jetzt auf. Und ich komme morgen früh und nächsten Morgen und nächsten Morgen. Ich werde vor dir sein. Ich verspreche dir das. Ich werde ein Mensch werden, der dich sucht. Ich werde Zeit mit dir verbringen. Halleluja. Sag es ihm. Mach einen Bund mit Gott. Ich werde einer sein, der dich sucht. Halleluja. Gib ihm eine Antwort. Da, wo du jetzt stehst. Ehren dich, wir preisen dich. Halleluja. Halleluja. Ja, wir bekennen dir, wie leicht wir uns ablenken lassen, wie leicht wir uns verzetteln in tausend Nebensächlichkeiten, aber nicht mehr das im Auge haben, was du im Auge hast, unser Herz. Du bist der Gott, der Herzen erforscht. Du bist der Gott, der an Herzen arbeitet. Du bist der Herzenskenner. Und wir wollen heute eine Antwort geben. Wir machen das fest. Wir werden dich suchen. Wir werden unser Herz bringen. Und du wirst uns lehren, was das bedeutet und wie das aussieht. Und du wirst ein wunderbares Werk tun. Von innen heraus uns verändern. Und in Übereinstimmung bringen mit dir. Halleluja. Herr, es ist möglich und es ist notwendig, dich zu suchen, jeden Tag. Und wir legen uns fest, wir werden das tun. Wir wollen dir Raum geben, uns aus diesen beständigen Kreisläufen herauszuholen, in Neues, in Frisches, in Tieferes, in Schöneres. Du gibst uns ein Herz, das deine Nähe empfangen kann und genießen kann. Wir machen einen Bund mit dir. Wir gehören dir. Und du wirst wirken. Halleluja. Wunderbarer Gott. Wunderbarer Gott. Danke für diese Hoffnung, die freigesetzt wird von dieser Perspektive. Du arbeitest an unserem Herzen. Du endlich übernimmst, was wir so lange versucht haben und nie geschafft haben. Du veränderst uns. Und wir werden unseren Teil tun und staunen, was du tun wirst. Danke, Vater, für deinen Sohn. Danke für das Liebste, was du dahingegeben hast, in den Schmutz, in den Dreck, in die Anklage, in die ungerechte Verurteilung, in die Bosheit von Menschen, damit wir zu dir zurückkommen können, heiliger Vater. Danke für deine Geduld mit uns. Danke. Danke für diese Gemeinde. Danke für dein lebendiges Wort. Danke für deine Kraft, die uns verändert. Und du hebst uns in neue Dimensionen. In neue Dimensionen deiner Nähe, neue Dimensionen der Reinheit, in neue Dimensionen der Klarheit, neue Dimensionen des Eifers und der Entschiedenheit und in neue Dimensionen der Sicht, wie dein Reich sich ausbreiten wird. Durch deine Kraft. So segnen wir jetzt diese Gemeinde. Ich segne jeden Einzelnen, der jetzt heute Morgen hier ist, auch von anderen Gemeinden. Und danke dir für einen offenen Himmel. Ich danke dir für einen offenen Himmel. Für ausgestreckte Arme, die du uns entgegenhältst. Und wir sagen, ja Papa, wir gehen mit dir. Wir werden dich neu erleben und tiefer erleben als je zuvor. Danke für dein Gnadenangebot. Danke für den neuen Bund. Halleluja. Amen. Amen. Amen.